Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute bei mir zu Gast ist Christian Sachs. Er ist bekannt als Bergfahrten aus dem Internet und von Twitter. Christian ist seit 1995 schon im Aktiengeschäft, hat viele Erfolge und viele Fehler auch gemacht, über die er heute reden wird, die sich interessanterweise auch oft mit dem gleichen, was wir heute, sozusagen die jungen Leute heutzutage an den Börsen auch bei Bitcoin und Krypto erleben. Christian ist Dividendeninvestor, er lebt heute von seinen Dividenden, sehr bescheiden, aber auch sehr gut. Und er wird uns erklären, wie das funktioniert hat, wie er dort hingekommen ist und warum er auch einen Sparplan auf Bitcoin laufen hat. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von In Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint, In Gold We Trust. Report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Abrico Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferdin Amos. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf abrico.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Abrico Media, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Abrico Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Ich darf heute begrüßen Christian Sachs. Hallo Christian.
Hallo Nico.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist angereist aus dem nicht ganz so fernen Niederösterreich. Man kennt dich von Twitter, du bist der Bergfahrten, du bist der Finanzinvestor, Dividendeninvestor privat, du bist Bergsteiger, du bist Blogger, woher ich dich kenne. Also ich lese immer ganz gerne deine Dividendenreports und so weiter. Ganz erste indiskrete Frage, wie viel Geld wirst du heuer mit Dividenden verdienen können?
Ja, ich erwarte, dass ich heuer 18.000 Euro netto verdienen werde.
Und du lebst davon, hast du erzählt?
Ich lebe davon, ja.
Das ist eine relativ lange, komplizierte Geschichte, wie man dorthin kommt, oder? Weil du machst das nicht erst seit gestern.
Ja, ich habe die ersten Aktien 1995 gekauft, also es geht schon über einige Zeit.
1995, was ich vorher noch in der Vorstellung vergessen habe, du bist natürlich auch Bitcoin-Investor oder hast einen Bitcoin-Sparplan laufen, Gold-Sparplan hast du vorher erzählt, dass du auch laufen. Dazu kommen wir dann später. 1995 gab es in Österreich wahrscheinlich 7 Aktionäre insgesamt.
Nein, es wird schon mehr gegeben haben, aber es ist zusammengekommen, dass die Voestalpine damals an die Börse gegangen ist und ich gesehen habe, dass ich mit dem Sparen nicht zurechtkomme, mit dem Sparen auf Geldkonten und Sparbüchern. Und haben einmal Voestalpine und OMV damals als Aktien gekauft, ob ich da damit halt Geld auf die Seite legen kann.
Wie war das? Ich meine, wie kommt man 1995 drauf, dass das Sparbuch nicht funktioniert?
Ich bin darauf gekommen, das ist eher persönliche Einschätzung, dass ich halt sehr viel Geld für Konsum ausgegeben habe. Und das habe da Fotos gehabt mit Fotografie, immer neue Fotoausrüstung kaufen und irgendwann habe ich gesehen, okay, ich muss das Geld irgendwo auf die Seite legen, wo ich es nicht verfügbar habe. Eines war ein Bausparplan zum Beispiel, wo ich gewusst habe, okay, 6 Jahre auf die Seite und dann bekommt man den Bausparer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das mit Aktien. Und das hat dann funktioniert, dass ich sozusagen mein Geld nicht verkonsumiert habe, sondern dass es dort gelegen ist.
Interessant, das heißt, du hast quasi gemerkt, dass dein Lifestyle immer teurer wird?
Ja.
Und du warst damals, das muss so gewesen sein, wenn du heute, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 57, ich war damals 30.
Also ungefähr so viele auch wie, das ist das populärste Alter unter meinen Hörerinnen und Hörern. Ja? Ja. Also und ein Gefühl, das wir, glaube ich, viele Leute kennen, dass ich denke, naja, irgendwie bleibt nichts über am Ende des Monats. Ja?
Genau, sowas.
Du hast damals gearbeitet?
Ja, ich habe mit 15 schon zum Arbeiten begonnen, mit einer Lehre und habe verhältnismäßig gut verdient, also wie man mit einer kaufmännischen Lehre verdienen kann. Und habe aber gesehen, ja, dass am Ende des Monats ein Kontoüberzug bleibt, der sich gewaschen hat.
Also ein Minus?
Ein Minus, ja. Und es war dann einfach, dass mich wirklich eine Bank angeschrieben hat. Das war dann um die Zeit herum auch und hat gesagt, okay, kommen Sie mal vorbei, wir müssen über Ihre Finanzen reden. Und das war dann so dieses Aha-Erlebnis. Ich muss mehr sparen oder ich möchte etwas sparen und ich brauche einen Notgroschen und so weiter. Und dann ist das in diese Richtung eigentlich erst gegangen.
Heute geht es ja in die andere Richtung. Ich habe heute erst geschaut, wollte mir neue Sneaker kaufen. Man kann sich ja schon auf Adidas, kannst du dir die Sneaker finanzieren über Klarna mit 15% Zinsen für Turnschuhe. Okay.
Das heißt, das ist ein Kredit dann auf
die Schuhe. Ja, ja, du zahlst sie monatlich ab, die Turnschuhe.
Ah, ja.
Super, toll. Das ist jetzt buy now, pay later. Das ist der neueste Trend. Ist aber jetzt durch die Krise auch zurückgegangen. Also die Bewertungen dieser Firmen sind stark gesunken. Aber gut, 1995 waren wir weit davon entfernt. Wir sind in Österreich heute immer noch und auch in Deutschland immer noch extrem konservativ, sparefroh, nicht? Also, aber es ist interessant, dass du warst quasi... Du hattest zwar die Möglichkeit, das aufs Sparbuch zu legen, hättest du auch Zinsen bekommen, aber hast gemerkt, der Zugriff ist zu einfach.
Ja gut, genau, das ist der springende Punkt. Es bleibt eigentlich nichts liegen, weil ich eben für Hobbys oder für sonstige Ausgaben das Geld abziehe.
Wie bist du dann auf Aktien gekommen? War das einfach, weil das damals Thema war in den Medien oder hat dir das die Bank gesagt oder was war der Anstoß?
Ja, wie ich vorher gesagt habe, also dass die Voestalpine an die Börse geht, war ein Thema. Dass man Dividenden davon bekommen kann, war ein anderes Thema. Das habe ich damals auch schon gewusst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich trage immer mehr Geld zur Tankstelle. Jetzt kaufe ich mir von der OMV Aktien und hole mir ein bisschen was zurück wieder.
Hast du diese Aktien noch?
Nein.
Warum nicht?
Ich habe am Anfang zu viel versucht zum Traden und zu kaufen und zu verkaufen. Am Anfang sogar ein paar Prozent Gewinn, juhu, verkaufen. Ich habe gewonnen. Das ist so ein Problem gewesen damals. Und ja, auf der anderen Seite, wenn man an die österreichischen Aktien anschaue, hätte es eh keinen Sinn gehabt, dass man es 20 oder 25 Jahre behält.
Das ist ein anderes Thema, ja. Das ist ein anderes Thema. Das ist außer vielleicht Wienerberger.
Es gibt sicher Ausnahmen, aber...
Wienerberger ist der große Ziegelhersteller, der größte in Europa. Ich erkläre es nur immer, falls wir zu viele österreichische Insider-Witze quasi verwenden. Aber was ich an Wienerberger so faszinierend finde, ist, die traden quasi wie ein All-World-ETF, weil sie direkt an der Konjunktur dranhängen. Ja? Okay, dann hätte sich nicht ausgezahlt. Das heißt, wir sind jetzt 1995. Glaubst du, dass das heute noch so funktioniert, insofern, als dass ich ja heute relativ einfach auch wieder Aktien kaufen und verkaufen kann, so wie das auch das Sparbuch. Das heißt, damals war das ja mühsamer, nicht? Papier noch involviert.
Es war Papier involviert, man hat quasi die Bank benötigt, das auf jeden Fall. Und ja, es war mir irgendwie kaufmännisch bewusst, dass ich Anteile von einem Unternehmen kaufe. Und das war dieses Kaufen und Verkaufen. Die Spesen waren natürlich enorm damals noch bei der Hausbank. Dann hat man zumindest einmal 2.000, 3.000 Euro auf der Seite haben müssen, dass sie das ausbezahlt hat, damit man nicht die Spesen überbelastet.
Na, servus.
Servus.
Haben wir heute schon bessere Situationen. Ja.
Jetzt ist natürlich jetzt alles billiger geworden bei den Spesen. Aber im Endeffekt habe ich halt verstanden, dass ich das besser behalten kann als Cash oder flüssiges Konten, die man jederzeit.
Das hat auch offenbar auch funktioniert.
Es hat funktioniert, genau.
Aber du hast damals gearbeitet. Was bist du vom Beruf?
Ich bin Industriekaufmann. Das ist Lehre, die die man in Österreich machen kann, gibt es 4 kaufmännische Berufe. Eins davon ist Industriekaufmann. Und habe dann hauptsächlich für Vertriebe gearbeitet. Darf man Firmennamen sagen? Ja.
Ja.
Ja. Also für Siemens habe ich die ersten 25 Jahre gearbeitet. Mhm. Verschiedene Vertriebsabteilungen, hauptsächlich Kommunikationstechnik.
Und heute, unter Anführungszeichen, arbeitest du nicht mehr. Heute lebst du von deinen Dividenden. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Seit 2017.
Wie kommt man mir von den ersten Aktien 1995 nach 2017, das sind dann was, 22 Jahre, wo man dann davon leben kann? Also was ist so die Geschichte dazwischen? Wie hast du den Dotcom-Crash überstanden?
Ja, den Dotcom-Crash habe ich überstanden, indem ich damals fast nur österreichische Aktien gehabt habe, ein paar deutsche dazu. Aber ich war damals nicht auf Technologie fokussiert und damit ist mir eigentlich das relativ, die Summen waren ja noch nicht so groß, dass ich jetzt da gesagt habe, ich habe jetzt da viel Geld verloren. Und die Schwankungen damals, ich habe zwar gesehen, okay, die Kurse brechen weg, aber habe dann weniger den Fokus wieder drauf gesetzt und wie es dann raufgegangen ist, habe ich wieder ein bisschen was nachgekauft.
Hattest du von Anfang an eine Strategie?
Nein, definitiv nicht.
Du hast erzählt, du hast getradet auch.
Nicht? Getradet.
Das,
was man so in der Zeitung liest, dann hört man irgendwo eine gute Nachricht von einem Unternehmen, dann denkt man sich, ja, das ist aber interessant. Dann kaufst du die wieder ins Depot, dann schmeißt wieder irgendwas raus weg. Jetzt sagst du, okay, ich nehme jetzt doch den Gewinn mit, das könnte ja schlechter werden. Aber im Endeffekt mache ich das auch jetzt noch manchmal.
Okay, aber hin und her macht Tasche leer, heißt es?
Genau. Jetzt, da habe ich mal Limits gesetzt und habe gesagt, okay, 5.000 bis 10.000 Euro Gewinn im Jahr möchte ich machen zu den Dividenden. Und das geht dann wieder teilweise in neue Investments oder in Sparpläne.
Aber heute machst du es mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ja. Und du machst es mit klaren Regeln. Ja? Aber ich finde es deswegen interessant, weil natürlich heute auch aufgrund der Inflation und weil es eben mit Bitcoin und Krypto und ETFs und was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Und viele junge Leute fangen an, haben den Plan, passiv investieren mein Leben lang und nach 4 Minuten sind schon in den Optionen drinnen, 100-fach gehebelt und gib ihm.
Ja. Ja, das sind Jugendsünden, wo ich denke, das soll auch jeder machen. Solange er rechtzeitig darauf kommt, dass es nicht funktioniert oder dass er damit nicht die Gewinne machen wird. Das ist so, wie wenn ich sage, okay, ich gehe jede Woche ins Casino und dann holen wir dort das Geld ab. Mhm. Das funktioniert vielleicht einmal, zweimal, wenn man Glück hat, aber dann ist es halt weg. Ja.
Du hast auch vorher erwähnt, das ist ganz interessant, ja, wenn das in Wahrheit, wenn es funktioniert am Anfang, ist es noch gefährlicher, nicht? Wenn es von Anfang an nicht funktioniert, dann lässt man es vielleicht. Aber wenn man am Anfang Erfolgserlebnisse hat, die man dann versucht zu reproduzieren, dann wird es richtig heikel.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch keine großen Gewinne gemacht am Anfang. Ich habe Aktien eben nach 10-20% Gewinn wieder verkauft und habe mir gedacht, habe mich gefreut. Mal hat es länger gedauert, mal war es kürzer. Und ja, dann bin ich erst irgendwann, weit nach der Jahrtausendwende, bin ich einmal auf die Idee gekommen, längerfristig zu investieren und mehr sich auf ein Unternehmen zu fokussieren oder zu schauen, was macht die Firma aus der Vergangenheit, was wird sie in der Zukunft machen, solche Überlegungen.
Wie kommt man jetzt eben von den ersten Aktien im Beruf auf die Idee, das wirklich sozusagen anstatt des Berufes zu machen? Also wirklich quasi, ich möchte nicht sagen in Pension gehen, weil das ist der falsche Ausdruck, aber da können ja einige Elemente dazu.
Ja, es sind ein paar Sachen zusammengekommen. Also ich war einfach 50 und habe dann wieder einmal Job suchen müssen. Und das ist mir schwer gefallen. Und irgendwie habe ich dann einmal mir die Zeit genommen, habe ein paar Finanzbücher wieder gelesen und habe mir gedacht, okay, man könnte auch einen anderen Weg einschlagen. Also nicht ich arbeite für das Geld, sondern das Geld arbeitet für mich. Und damit habe ich mich dann einmal hingesetzt und habe durchgerechnet, was kostet mir das Leben, was brauche ich, was könnte ich Sparen auch noch ein. Was könnte ich noch einsparen? Wo könnte ich noch zusätzliche Einnahmen lukrieren, dass das Depot größer wird? Und ich hatte vorher immer so die magische Grenze von 200.000 Euro. Ich habe mir gedacht, okay, 200.000 Euro, wenn ich 20.000 Euro im Jahr brauche, könnte ich 10 Jahre früher in Pension gehen. So ohne jetzt auf Zinsen oder Steuern oder sonst was zu berücksichtigen. Ich habe einfach von der Pensionskasse ein Schreiben bekommen, dass ich bis 2030 arbeiten soll. Und nachdem ich 1980 begonnen habe, sind das 50 Jahre. Und das ist mir etwas lang vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht packst du das nicht gesundheitlich, vielleicht macht es da keinen Spaß mehr nachher. Und so gesehen eher aus einer Sorge, dass das mit dem Job nicht funktioniert, 50 Jahre, weil man versucht eben 200.000 Euro auf die Seite zu legen. Das war dann der Antrieb.
Und damit hast du wann begonnen, also mit diesem Plan?
Mit dem Plan habe ich begonnen, 200.000 Euro, so ab 2005 ungefähr. Mhm.
Und wann hast du es erreicht?
Ja, dann war einmal die Finanzkrise 2008, 2009, das war einmal nichts.
Aber das hat sich nicht aus der Ruhe gebracht?
Nein.
Okay.
Dann war noch das Griechenland, glaube ich, war das 2012, kann das sein?
Ja, 2010 bis 2012, 12. Euro-Krise, Griechenland-Krise, Schuldenkrise.
Ja. Ja, dann hatte ich eine persönliche Krise und habe mir ein Cabrio gekauft. Damit war das Thema auch nicht wirklich mehr so im Fokus.
Hast du das Cabrio noch?
Nein, das habe ich dann verkauft, weil ich habe übersiedeln müssen und das Cabrio ist so ungeschickt zum Möbel transportieren. Na, jedenfalls habe ich es dann, glaube ich, erst 2013 oder 2014 habe ich dann die 200.000 gehabt. Mhm.
Du sagst, glaube ich, auch, wo du jetzt stehst, oder? Du bist da eh ganz transparent.
Ja, also ich habe damals 2017, wie ich sozusagen den Schalter umgelegt habe, war ich knapp über 500.000 und momentan sind es so 750.000.
Jetzt schon nach der Krise quasi, also nach der...
Aktueller Monatsstand.
Aktueller Monatsstand, und wir sind jetzt hier Mitte, Ende Juli 2022. Du schreibst auch drüber.
Ja,
bin ich auf dich gekommen. Ich lese wahnsinnig gern deinen Blog. Du hast deinen ganz eigenen Stil und deine eigene Herangehensweise und dokumentiert. Und es hat für mich auch so das Gefühl, dass du das auch zur Selbsttherapie machst, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es fast mein Job, den ich vorher gehabt habe. Ich habe vorher das Geld für Unternehmen verwaltet, also für Teams oder für Abteilungen oder Bereiche oder Tochterunternehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du dein eigenes Geld verwaltest, dann führst du es ähnlich wie für ein Unternehmen. Du schreibst einfach Monatsberichte, du machst die Eingaben, Ausgabenbuchung, ein Ergebnis brauchst du, ein Ziel brauchst du. Und deswegen bin ich da irgendwie 2015 oder was, bin ich einmal in dieses Blog-Thema reingekommen. Und dann eben ab 2017, wo ich mehr Zeit hatte, habe ich damit angefangen und jetzt da mache ich es eigentlich eh schon 7 Jahre.
Seit 7 Jahren, bergfahrten.com.
Ja.
Woher kommt der Name Bergfahrten?
Das Bergfahrten ist von meinem Hobby Bergsteigen. Und ich sehe halt immer, die Reise fängt an mit der Fahrt zum Berg. Also das ist so, die ersten Schritte sind vielleicht die Planung, aber nachher muss ich irgendwie ja zu dem Berg hinkommen. Und das ist halt dann die Fahrt zum Berg. Und dann ist es so der Urlaubsbeginn oder die Tourenbeginn ist die Bergfahrt.
Ist das auch bewusst gewählt für das Blog, das Finanzblog, oder hast du das irgendwann mal registriert und dann das Finanzblog auf der Domain geschaltet, die du schon hattest?
Ich habe den Namen schon von meinem Hobby gehabt. Ich habe vorher eine Homepage gehabt, wo ich Fotografie und Bergtouren beschrieben habe. Und daher bin ich noch auf den Namen geblieben, weil ich mir gedacht habe, eine Bergfahrt ist auch recht positiv für Depotbestand. Also
es geht dann
rauf, ja.
Aber es geht auch wieder runter am Berg.
Ja, hauptsächlich hoffentlich gesund für alle, ja.
Ja.
Aber die Schwankungen, die Zwischenhöhen muss man dann halt nehmen.
Du schreibst das 2017. Wie oft machst du, einmal für die Woche, einmal im Monat, oder wie ist das angelegt?
Also ich habe ziemlich regelmäßig den Monatsbericht und dann poste ich jetzt dann eigentlich schon fast wöchentliche Einkommen mit Dividendeneingängen. Und dann gibt es halt so Highlights wie Käufe, Verkäufe, Börse, Nachrichten, was mich betreffen. Dann schreibe ich vielleicht auch zwischendurch was rein.
Wie viele Aktien hast du heute im Depot?
Aktien sind es 110 Aktien und 145 Wertpapiere in Summe.
Das sind dann noch ETFs?
Das sind ein paar ETFs, ein paar Fonds, ein paar Crowdinvestments, Gold, Bitcoin, ein paar Bausparverträge.
Aber Gold und Bitcoin sind keine Wertpapiere?
Ist kein Wertpapier, aber es ist für mich eine Investmentposition. Ja, ja. Ja, genau.
Wie viel Prozent machen Gold und Bitcoin aus bei dir?
Ja, in Summe werden es jetzt da knappe 5% sein.
Und Hälfte, oder?
Nein, nachdem ich mit Gold früher begonnen habe, ist Gold wesentlich höher. Also ich bin momentan ungefähr bei rund 25.000 Euro in Gold und 5.000 Euro in Bitcoin.
Und jetzt kommen wir zu Bitcoin. Also, weil ja am Ende des Tages sind wir ja beim Bitcoin-Podcast. Ne? Wie kommt man sozusagen nach so vielen Jahren an der Börse dann dazu, noch so eine kleine Bitcoin-Position dazu zu nehmen? Ist Twitter schuld?
Vielleicht ja, ein bisschen. Man muss einmal, irgendwo kriegt man ja die Informationen her. Also, dass es Bitcoin gibt, weiß man aus den Medien und so weiter. Aber ich habe grundsätzlich von Bitcoin eine ablehnende Einstellung gehabt. Also ich habe gesagt, okay, ich kann mir nicht vorstellen, was der Wert von Bitcoin ist. Und damit habe ich das Thema eigentlich einmal auf die Seite geschoben. Und
das machen viele so zuerst,
aber ich auch. Ja. Und damit war das für mich kein Thema, kein sinnvolles Investment. Und dann habe ich, das Erste, was ich eigentlich aufgeschnappt habe, war die 21 Millionen Münzen, die es geben wird, oder Coins. Haben wir gedacht, okay, eine Beschränkung auf 21 Millionen Stück, das ist interessant, das ist so ähnlich eben wie Gold. Mhm. Es ist nicht digitales Gold, wie manche sagen, aber es ist ähnlich. Ja, und dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgelesen, haben wir gedacht, okay, du bist dann eigentlich auch nicht abhängig an einem Depot oder an einer Bank, sondern du kannst es eigentlich sogar zu Hause deponieren, die Flexibilität, dass man es mitnehmen kann, dass es mobil ist. Ja, es sind ein paar Gedanken darüber gekommen, weil man gedacht hat, okay, wenn ich irgendwo die Möglichkeit sehe, dass ich da einen Sparplan hinterlegen kann, fange ich einfach einmal im März 2021, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich da mal einen Sparplan und lasse 100 Euro da reinlaufen. Und jetzt sind es schon 200 Euro. Und jetzt da lasse ich einfach den Sparplan laufen.
Ja gut, wenn das geht, dann ist das ja das Angenehmste. Ja. Ja. Du hast ja auch sozusagen mit deiner langfristigen Strategie, du lebst von den Dividenden, richtig?
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich gar keine Verwendung für das Hauptinvestment, für das Principal.
Ja, ich könnte mehr auf die Dividenden achten, sagen wir so, aber dann hätte ich ja keine Diversifikation. Also die Diversifikation ist halt dann eben Gold, vielleicht ein bisschen Bitcoin, ein bisschen was eben in ETFs, in Anleihen, in Crowdinvestments. Also ich habe so ungefähr 80% Aktien und 20% ist der Rest.
Aber die Strategie ist darauf ausgelegt, dass du tatsächlich auf das Grundinvestment, das ja auch wächst, darauf musst du gar nicht zugreifen. Das heißt, das wächst einfach nur weiter.
Ja.
Hast du dafür einen Plan? Also ist es einfach nur schön zu wissen, dass das wächst?
Ja, es funktioniert. Es ist für mich eigentlich nur ein Weg. Ich sage einfach, ich habe den Weg beschritten und jetzt läuft der Weg. Und jetzt, ich habe kein Ziel, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt die Million schaffen oder irgendwas. Das ist uninteressant. Mhm. Für mich ist jährlich interessant, schaffe ich mehr einzunehmen, als ich ausgebe. Das ist einfach der einzige Deadline, was ich mir sozusagen setze. Ich möchte mehr einnehmen, als ich ausgebe.
Du führst über die Dividendeneinnahmen auch ein eigenes handschriftliches Buch, das du immer wieder präsentierst, oder? Einmal pro Woche sogar?
Das ist ein Kalender, ja. Einfach. Nein, es ist für mich sozusagen auch der Forecast. Also ich schreibe rein, die Dividende, also das Unternehmen X soll Dividende zahlen, dann trage ich es mal rein. Und wenn es dann wirklich eingetroffen ist, hakele es runter und sage, ja, eingetroffen, nächste.
Bei 17.000, 18.000 Euro im Jahr. Ja. Das ist viel Dividendeneinkommen, aber es ist eigentlich nicht viel Geld.
Ja, wenn man sparsam lebt, kommt man über die Runden.
Genau, also wie machst du das? Das heißt, du bist dann quasi auch das, was heutzutage modern und minimalist ist, nicht?
Ja,
hast du auch einen Instagram-Account, wo du dann...
Nein, eigentlich mag ich dieses Thema überhaupt nicht. Also eine Zeit lang war ja das Thema Frugalismus so modern. Also ich bin einfach sparsam von der Familie aufgewachsen und habe dann aber zwischendurch eben etwas überschwängig gelebt und bin jetzt eigentlich wieder auf dieses sparsame Leben zurückgekommen und habe eigentlich auch meinen Spaß daran und suche halt die Sachen, die weniger finanziell aufwendig sind.
Aber du gehst weiter bergsteigen?
Ich gehe weiter bergsteigen, aber dann sage ich halt, okay, ich mache momentan halt weniger Fernreisen, was aber für das Klima vielleicht eh ganz gut ist. Jetzt mache ich halt meine Bergtouren irgendwo nur in die Alpen. Ja, und mal schauen. Nachdem sich die finanzielle Situation verbessert durch ein Wertpapierdepot und Aktien, in 2, 3, 5 Jahren, wird man dann halt wieder mal mich in die Anden nach Südamerika vergeben und dann die Zeit genießen.
Gut, man darf nicht vergessen, in den Anden in Südamerika ist das Leben relativ günstig, vor allem mit der Inflation, die dort herrscht. Ne?
Ja, es ist zwar günstig, aber man muss mal hin und zurückkommen. Ja. Aber das mit den Anden ist halt praktisch, das kann man im Winter machen bei uns. Also man kann da im Winter entfliehen und hat dort ein schönes Monat mit Sonne.
Okay, also so Frugalismus, Minimalismus, das interessiert dich gar nicht, du bist einfach sparsam und planst dann aber, musst dann aber sehr genau planen, wofür du dein Geld ausgibst. Ne? Genau. Also das heißt, du hast quasi für das auch ein eigenes Planungssystem, oder?
Ja, es ist einfach ein Kassabuch, sage ich mal. Und ja, es kommen halt dann so Sachen wie heuer eine Auto in Reparatur, die nicht eingeplant war, das schmeißt einem dann halt 1.000 Euro zurück. Dann muss man halt schauen, wie man das wieder kompensiert.
Das Problem ist, Autoreparaturen sind selten eingeplant. Ne?
Ja, genau.
Das ist, ja. Das
es gibt aber, ich habe zumindest ein paar Notgroschen und neben den Notgroschen habe ich dann eben zum Beispiel Gold, wo ich sage, okay, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann muss ich halt in Gold reingreifen. Aber das reduziert auch wieder nicht mein Einkommen.
Genau, also dafür gibt es ja auch. Am Ende des Tages muss man ja auch sagen, egal ob es jetzt Gold oder Bitcoin oder Euro oder auch eine Aktie ist, es ist ein Anteil an einem Unternehmen, aber ultimativ ist es ein Zahl auf einem Bildschirm, oder?
Genau.
Das heißt, und kommt dann für dich nie der Punkt, wo du sagst, jetzt kaufe ich mir erst recht noch ein Cabrio? Also mal plakativ gesagt?
Ja, natürlich denkst du, okay, das Auto ist jetzt 6 Jahre alt, es wird Schwierigkeiten geben, möglicherweise wäre es ein anderes praktischer, vielleicht besser. Die Gedanken hat man schon, aber ich habe halt einfach den Fokus jetzt eher auf das Thema Einkommen und Ausgaben gelegt.
Ich glaube, dass es viele verstehen können, aber ich habe das Auto jetzt auch symbolisch gemeint. Also einfach, dass man sich was gönnt. Zumindest die Anden hast du schon mal in Aussicht.
Ja, ich habe zum Beispiel Fotografie als Hobby gehabt. Und dann schickt man Leica, dass eine neue Kamera rausgekommen ist. Eine neue Leica-Kamera kostet 5.000 bis 10.000 Euro. Dann schlucke ich einmal kurz, denke ich mir, ja, das wäre aber schon toll, eine Leica-Kamera. Aber 1, 2 Nächte drüber schlafen und dann sagen, okay, na, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Also was du eigentlich gemacht hast, was viele Bitcoiner auch verstehen werden, du bist ja auch selber sozusagen Bitcoiner, du hast deine Zeitpräferenz massiv gesenkt. Ne? Das heißt, du bist in einer Situation für dich gekommen, wo du den Impuls erstmal ignorierst und 2 Tage später ist der Impuls eh schon wieder weg. Wir alle kennen das. Wir alle kennen das, nicht? Du denkst dir, das hätte ich gerne, dann kaufst du es dir und dann bist du erst recht nicht glücklich, weil dann hast du das Ding und das Geld.
Ne? Ja, das ist der Punkt, genau. Also man muss einfach sich für größere Entscheidungen oder größere Ausgaben, die Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt schlafe ich 3 Nächte nochmal drüber und dann berechnet man es nochmal neu und wenn es dann noch immer wichtig ist, dann kann man ja sagen, okay, dann vielleicht brauche ich das wirklich.
Wie machst du das mit der Wohnsituation? Weil du hast ja lange in Wien gelebt, nicht? Du bist jetzt im Land, aber vorher hast du in der Stadt gelebt.
Ich habe 30 Jahre in Wien gewohnt. Ich hatte das Glück, dass ich mir sehr früh eine Wohnung gekauft habe und die habe ich jetzt auch verkaufen können oder verkauft. Und das ist natürlich ein Teil für mein Budget sozusagen. Und ja, ich wohne jetzt da auf einem alten Bauernhof und der ist aus der Familie, also Großeltern, Eltern und so weiter haben dort gelebt.
Sehr schön.
Ich habe es als Wochenendhaus genutzt, schon die letzten 15 Jahre oder so. Und nachdem ich dann gesagt habe, okay, kein Job mehr in Wien, brauche ich auch keine Wohnung in Wien, kann ich mir auf mein Wochenendhaus sozusagen fokussieren.
Aber Hand aufs Herz, so eine wirklich konkrete und auch wirklich enge Geldstrategie geht in Wahrheit nur ohne Familien, ohne Kinder, oder?
Das ist korrekt, ja. Also ich bin nur an mich gebunden, was die Ausgaben betrifft. Also ich muss nicht auf eine Frau oder Kinder achten. Und so gesehen funktioniert das einfacher, als wenn ich eine Familie mit ernähren müsste.
Weil spätestens, wenn die Kinder kommen, wirst du automatisch zum Konsumenten. Da kannst du gar nichts machen, ja, weil die brauchen endlos Zeug.
Das ist natürlich, diese Ausgaben würden die aktuelle Situation für mich nicht ermöglichen. Also ja, ist definitiv klar.
Aber das heißt, du wohnst jetzt im Eigentum?
Ich wohne.
Und das heißt, du kannst quasi die Einnahmen, die du aus Dividenden generierst, die gehen quasi direkt in deine Lebenserhaltung.
Genau, ja.
Wie geht es dir mit der Inflation?
Ja, letztes Wochenende war ich das erste Mal wirklich voll tanken, das Auto, dreistellig. Habe ich mir gedacht, okay, das ist erstmalig, dass ich über 100 Euro fürs Tanken gezahlt habe. Die Inflation ist angekommen bei mir. Ich habe es noch nicht bei Gas und Strom gesehen. Bei den Lebensmitteln merkst du es sowieso schon von Haus aus. Aber ich habe noch keinen Überblick rechnerisch, was das für mich bedeuten wird.
Aber du wirst den machen, den Überblick, oder? Bekommen wir Ende des Jahres auf bergfahrten.com einen Überblick über die Inflationslage, die echte Inflationslage?
Es ist relativ einfach. Ich habe nämlich ziemlich genau Ausgaben von 13.600 Euro jedes Jahr gehabt, die letzten Jahre. Das plus minus ein paar hundert Euro. Also das ist irgendwie 1.300 Euro habe ich immer Ausgaben gehabt. Und das wird wahrscheinlich steigen jetzt. Abgesehen von Sonderausgaben wie Autoreparaturen, das war ja als extra gesehen, aber reine Lebenserhaltungskosten. Und da wir heute die Inflation sehen.
Du machst das so, du weißt so genau, was du ein- und ausnimmst. Wir könnten eigentlich mit deinem Kassabuch die Inflationsberechnung von der Statistik ersetzen. Nicht? Ist das wahrscheinlich genauer?
Also für mich persönlich passt die Inflation, aber nicht für alle anderen, weil die anderen Leute natürlich mehr konsumieren oder mehr ausgeben. Und so gesehen wäre ich wahrscheinlich etwas aus der Norm fallen.
Es gibt ja keine Inflationsrate, es hat ja jeder seine eigene Inflationsrate, aber es gibt nur ganz wenig Menschen, die Zeit und auch das Wissen haben, wirklich sich das auszurechnen und das unter Kontrolle zu halten. Ja,
ja, ich habe einen kaufmännischen Beruf gelernt, ich habe das über 30 Jahre eben für Unternehmen gemacht, wo immer Kosten unter Kontrolle halten, Einnahmen optimieren. Und jetzt mache ich das nur für mich privat und es ist genau dasselbe.
Du hast vorher erzählt, dass du bei Bitcoin, dass es dich auch interessiert, dass man quasi selbst das darüber verfügen kann und etc. Das heißt, hältst du da auch deine eigenen Keys? Also hast du deine eigene Storage-Lösung?
Ja, habe ich mir genommen. Also rein auf Bitcoin zu 100%. Bitbox 2.
Ja, von Shift Crypto.
Ja, genau. Und habe mal den ersten Schwung dort mal hingeschickt, hat funktioniert. Und ich werde es aber wahrscheinlich, wie ich mich kenne, trotzdem teilen. Also ich werde einen Teil auf meinen Broker lassen und einen Teil auf die Bitbox.
Wie nervös warst du, als du es weggeschickt hast? Beim ersten Mal?
Ja, ich war nervös. Es waren 300 oder 400 Euro, was ich gleich einmal geschickt habe, weil ich mir gedacht habe, du musst das gleich einmal mit einem richtigen Betrag probieren, weil das kostet sicher viel Spesen, wenn du da kleine Beträge machst. Ja, Ich bin ja jetzt noch immer nervös. Also wenn ich jetzt ein paar hundert Euro hinschicke, muss das online laufen und dann schaue, ist es jetzt schon da, ist es schon, ja.
Aber vielleicht sollte man nervös sein.
Ja.
Vielleicht sollte man nervös sein, wenn man Geld aus der Hand gibt.
Ja? Ein gewisses Misstrauen, ja, von gegenüber Banken oder Tipps oder Ratschlägen sollte man haben, was Geld betrifft.
Jetzt hast du wie, jetzt 120 Aktien, hast du gesagt, 110, 120?
110 gell? Aktien, ja.
Wie suchst du die aus?
Ja, die Aktienauswahl ist an und für sich, der Fokus ist irgendwo Blue Chips, definitiv, und daneben muss ich auf die Dividenden achten. Und das ist dann ein Balanceakt einfach, wo ich sage, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Ist mir das Einkommen wichtiger? Dann muss ich auf die Dividende achten. Muss ich auf das Unternehmen mehr achten? Dann kaufe ich mir halt einmal ein Microsoft oder Apple, die halt weniger Dividenden sollen, aber qualitativ auch sonst gut dastehen. Und dafür mache ich ja auch eben Bitcoin oder Goldmünzen, wo kein Einkommen kommt. Das ist einfach eine Diversifikation.
Und bist du dir sicher, dass du mit einzelnen Dividendentiteln besser fährst als mit einem Dividenden-ETF?
Ja, das Thema ETF war bei mir nie so im Fokus. Ich habe zwar Fonds gehabt, also die gibt es ja seit ewigen Zeiten. Und Sparpläne auf Fonds habe ich auch sehr lang laufen lassen und laufen jetzt noch immer. Und das mit ETFs bin ich erst vor ein paar Jahren dann drauf gekommen, dass das Alternative wäre.
Das heißt, du hast, wenn du 95 angefangen hast und dann in 2005 ernsthaft noch einmal nach, also da gab es das einfach noch nicht.
Ne? Genau, also ich glaube, dass in Österreich die ETFs noch nicht so populär sind. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt da ist, aber ich habe meine ersten ETFs, ist vielleicht jetzt da eben auch 5 Jahre her oder was, dass ich damals die ersten ETFs einmal gekauft habe.
Hast du durch, du verbringst doch relativ viel Zeit mit deinem Blog und du bist auch auf Twitter relativ aktiv, ja. Hat das für dich was verändert, dass du durch das Internet jetzt merkst, okay, du bist nicht allein sozusagen, da gibt es eine ganze Community draußen, die sich mit diesen Dingen beschäftigt?
Also es ist interessant, sich mit Leuten zu kommunizieren und abzuwechseln und zu tauschen und Informationen zu tauschen. Aber ich bin eher der Einzelgänger, was Investments betrifft. Also ich triff meine Entscheidungen sehr gern solo und alleine. Kommt vielleicht auch vom Bergsteigen so, dass ich lieber selber entscheide, ich gehe den Weg oder den anderen Weg. Und so mache ich das auch dann bei den Investments. Aber gelegentlich lest man dann was über Unternehmen, dann liest man sich ein, dann findet man das gut und interessant und sieht man Perspektiven und dann kann man sich so natürlich auch einen Input holen.
Du bist schon erfahren und gefestigt genug, um dich von Twitter und Internet nicht wahnsinnig machen zu lassen.
Ja, also wahnsinnig mache ich mich nicht damit. Und es ist eher, ja, manchmal ist es ein bisschen eine zeitraubende Sache. Vor allem, wenn man Twitter dann regelmäßig wieder reinschaut, ist was Neues gekommen, wer schreibt was.
Ja. Ja. Tell me about it.
Ja. Genau. Aber ich habe mich selber mit 50 Followern sozusagen beschränkt, in die ich mal reingenommen habe, und damit sage ich, okay, wenn wer rausfällt, kommt wer neuer rein, und damit bin ich da sehr konsequent.
Sehr gut, sehr gut. Abschließend vielleicht noch zum Blog, also das läuft jetzt auch schon seit 2017 und ich weiß von anderen Finanzblogs, dass die auch wirklich gute Traffic-Zahlen haben und dann teilweise auch damit Geld verdienen. Hast du das schon mal überlegt?
Ja, also ich habe Werbebilder drinnen, aber die decken gerade den Blog ab. Also okay. Das war für mich sozusagen, ich möchte nicht Zeit investieren und Geld investieren für das, dass ich mein Wissen da teile, sondern das soll so eine Plus-Minus-Null-Geschichte sein. Und dafür habe ich eben so eine Handvoll Werbefenster drinnen, die laufen automatisiert über den Veranstalter, über Google wahrscheinlich. Käme da technisch zu wenig aus.
Okay, also es ist so, das deckt die Betriebskosten quasi, aber es ist jetzt kein Geschäft.
Ja.
Was erwartest du für die nächsten, jetzt nach so vielen Jahren an der Börse, was erwartest du, jetzt kommt die große Frage nicht, wo geht der Goldpreis hin, geht der Bitcoin-Kurs hin?
Bitte.
Deine Tipps.
Meine Tipps? Ja. man kann nur langfristig sehen. Und langfristig, sage ich, ist Aktien nach wie vor das Beste. Ist halt meine persönliche Einschätzung. Es gibt die Leute, die sagen, ETFs reichen aus und damit habe ich weniger Aufwand und weniger Aufregung und weniger Zeitaufwand und so weiter. Aber für mich ist als kaufmännischer, interessierter Mensch, sind für mich Aktien einfach die Basis und mischt es dann halt dann mit den ETFs. Und habe jetzt einen Abstand genommen von Anleihen, weil man halt einfach sieht, okay, man verliert durch den fixen Einstiegspreis und Ausschüttungspreis, verliert man einfach Geld wieder durch die Inflation. Yeah.
Hast du einen Ratschlag für jemanden, der heute 30 Jahre jünger ist als du und quasi dort steht, wo du gestanden bist am Anfang?
Ja, ein Depot eröffnen und anzufangen. Also nicht alles all in zu gehen, sondern einfach mit Interesse damit zu starten. Und wenn das ein Unternehmen ist, von dem man überzeugt ist, weil das eben der Computer ist und der ist von Apple oder man hat die Software von Microsoft oder man hat das Auto von irgendeiner anderen Firma und sagt, das ist super toll. Und dann kauft man sich mal Aktien von dem Unternehmen und kommt in das Thema rein.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist möglicherweise gar nicht so sehr, ob es eine Aktie ist oder Gold oder Bitcoin, sondern dass man überhaupt...
Ja, dass man den ersten Schritt macht und einmal sich für Finanzen interessiert.
Die Verantwortung auch übernimmt ja. Auch für Fehler.
Ja, natürlich.
Genau, dass man quasi dass man das mitmacht und dann kann man immer noch Anlageklasse...
Ja, die Streuung und Diversifikation und alles Mögliche kommt dann im Laufe der Zeit. Aber der erste Schritt ist wie immer das Wichtigste.
Und der erste Schritt ist das Wichtigste. Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie finden wir deinen Blog?
Bergfahrten.com ist der Blog.
Und auf Twitter?
Twitter, wie heißt das dort, Bergfahrten?
Auch Bergfahrten. Ja, und du beschränkst dich auf 50 Leute, denen du folgst, aber dir kann man schon folgen.
Ja, ja, natürlich.
Ausgezeichnet.
Würde mich freuen.
Ich wünsch dir alles Gute für deine weitere Reise als Investor und Bergsteiger und Blogger und so weiter. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.